Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Basti Ulrich, ich habe zwei Einstiegsfragen für dich vorbereitet. Und du musst jetzt einfach nur sagen, eins oder zwei.
I'm ready. Achso, oder ich muss entscheiden zwischen der Frage.
Ja, genau, genau. Eins oder zwei?
Okay, das ist basierend auf keiner Information, dann sage ich zwei.
Ach, schade, okay. Basti, wenn du ein Comedy-Programm über die Euroleague schreiben würdest, welche Personen aus der Liga würden auf jeden Fall drin vorkommen? Und hast du so eine Person, die Günni und ich jetzt nicht auf dem Schirm haben, die du aber auf jeden Fall noch so mit reinsneaken würdest, die so einen kleinen Seitenauftritt hätte?
Naja, man muss ja immer mit dem arbeiten, was das Publikum kennt. Das heißt, Ergin Ataman ist natürlich die Eins. Also ich meine, da besteht auch gar kein weiterer Zweifel. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwen gibt, der wahnsinnig funny ist aus der Euroleague.
Ein paar deiner Lieblingsspieler, oder? Könnten eine Rolle spielen?
Ja, Alen Smilagic ist schon funny, aber ich weiß nicht, wie viele Leute sich jetzt wirklich für Alen Smilagic-Comedy interessieren würden.
Das wäre schon Nischen-Comedy auf jeden Fall in Deutschland. Das würde ich gerne sehen. Du wirst gezwungen, einen Abend Euroleague-Jokes zu ziehen vor einem stinknormalen Publikum. Das würde mir großen Spaß bereiten, dich dabei leiden zu sehen.
Mhm. Kennt ihr Mike James Usage Stats, oder? Ja, kennt ihr, ne? Kennt ihr.
Igor Pokuševski, oder? Was war da denn los?
Mensch.
Die andere Einstiegsfrage wäre übrigens gewesen, nenne mir eine Eigenschaft oder Angewohnheit von Per Günther, aus der man ein gutes Comedy-Bit machen könnte.
Das ist dann die viel bessere Frage. Wieso hast du ihm denn zwei Optionen gegeben? Wieso hast du ihm nicht einfach nur diese Frage gestellt?
Weiß ich nicht so genau. Per ist so ein bisschen, Per ist gerne mal Mr. In and Out in Gesprächen. So bin ich ja auch. Also es ist so ein bisschen Snake Dribbling
Gesprächssituationen. Eine perfekte Beschreibung. Das ist ja wirklich, Gott, ich habe ja lange nicht mehr etwas so Akkurates gehört wie das, was du gerade über Per Günther gesagt hast.
Ja, da kann man schon was Lustiges draus machen. Dass man so ein Gespräch kommt und dann denkt man, das ist ein Flow und dann Stop, gibt es ein Stepback zurück aus dem Gespräch.
Das scheint ihm gut zu gefallen. Und man muss natürlich sagen, Per liefert ja auch alleine schon dadurch, dass er ab und zu mal in so Situationen hineinturnt im Alltag, die dann doch das Potenzial haben, auch einfach nochmal so wiedergegeben zu werden, ohne dass man einen riesen Bit draus machen muss, funktionieren sie als Stories schon. Also das würde gut funktionieren. Liebe Freunde, der leichte Plausch hier zum Start in die letzte reguläre Folge von Abteilung Basketball in dieser Euroleague-Saison 2024-25, die gespielt ist, die vorbei ist. Wir haben das Finale erlebt. Wir zeichnen hier auf an einem Dienstagvormittag und haben uns für den großen Abschluss, den großen Höhepunkt dieser Podcast-Saison nochmal, ihr habt es gehört, zu dritt zusammengeschaltet. Basti ist am Start, Per ist am Start. Da passieren schon wieder im Hintergrund irgendwelche Dinge, die er aber an die Familie ausgelagert hat, um hier uns heute seine Basketball-Expertise überzukippen. Weil ich von Per ja schon weiß, so ein bisschen zumindest, wie er dieses Wochenende fand, weil wir es ja zusammen erlebt haben, lassen wir doch mal den Kollegen Ulrich erst einmal so generelle Eindrücke aus diesem Euroleague Final Four Wochenende uns geben. Was nimmst du mit? Was war es für dich für ein Basketballwochenende?
Ich fand erstmal die Atmosphäre sehr merkwürdig. Ich glaube, das ist so ein bisschen mit Ankündigungen. Und weiß nicht, ob ich müsste noch mal alte Final Fours so vom letzten Jahr oder so nachgucken, um zu vergleichen, ob das jetzt ein massiver Unterschied war oder ob es einfach nur immer merkwürdige Final Four Atmosphäre ist. Aber es kam irgendwie nie für mich so eine Stimmung auf. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es von der Art und Weise, wie es von außen begleitet wird, wirklich so Final Four Intensität hat. Man hat schon beständig gemerkt, dass es irgendwie ein komischer Austragungsort ist für mich.
Also da kann ich vielleicht kurz reingrätschen, weil das war tatsächlich in Kaunas auch nicht viel besser vor zwei Jahren. Und ich glaube, letztes Jahr haben die Panathinaikos-Fans in unserem Nacken das einfach nur verfälscht. Ich glaube, dass die Final Four-Atmosphären eigentlich immer dadurch, dass Tausende von Tickets an irgendwelche VIPs gehen und so weiter. Und in Kaunas zum Beispiel hattest du, ich glaube, nur Olympiakos als einziges stimmlich überhaupt präsentes Fanlager mit am Start, sonst hattest du noch Real und Monaco und ich glaube Barcelona, aber ich weiß gar nicht mehr, wer der vierte im Bund war. also das war so mein Takeaway, als ich so das erste Halbfinale dann auch hinter den Kulissen noch gesehen hatte. Ah ja, also das, was man hört, war für meinen Eindruck nicht viel anders als jetzt in den Final Fours davor. Einfach weil die Fanlager dann doch halt beschränkt sind in ihrem Einfluss und man hat zumindest was gehört. Und das ist jetzt, ich habe es dann wirklich eher so mit Kaunas versucht zu vergleichen, weil die verrückten Panathinaikos-Fans in unserem Nacken letztes Jahr, die Alex Vogel einen Joint angeboten haben und ein Bier, während wir kommentiert haben, die haben das ein bisschen verfälscht. Aber das ist zumindest so mein Eindruck, dass das jetzt so von der Atmosphäre in der Halle, wir brauchen gar nicht drüber reden, was da alles so ringsrum los ist und dass da natürlich auch ein paar Befremdlichkeiten am Start waren, glaube ich, dass es jetzt nicht groß anders war.
Ansonsten ist das der zweite Main Takeaway, aber der ist ja nicht neu, dass es kein Spiel um Platz 3 braucht. Niemand benötigt das und es ist tatsächlich auch für mich ein Hohn, dass diese Spieler dieses Spiel um Platz 3 spielen müssen, auch wenn es das Derby war, aber who cares, ne? Also wenn selbst ein griechisches Derby mit so wenig Intensität dann gespielt wird am Ende, dann weiß man, dass es vielleicht keine gute Idee ist, dieses Spiel noch weiter zu haben. Ja, und ansonsten viel feiner Basketball dabei.
Mhm, das definitiv. Günni, du hast doch bestimmt mal irgendwo mal so ein räudiges Spiel um Platz 3 mitmachen müssen, oder? Kannst du mal uns in die Gefühlslage eines Basketballers oder eines Sportlers mit reinnehmen? Also, weil es wird ja wohl abgeschafft, oder sie überlegen zumindest, es abzuschaffen. Es hat irgendein Spieler, finde ich, diesen schönen Satz gesagt, wir sind keine Amateure, wo wir noch irgendwie dritter, vierter Platz ausfechten müssen.
Ja, Kendrick Nunn war das halt.
Genau, ne? Wir sind Profis und würden gerne Erster werden. Wenn wir nicht Erster werden, haben wir verloren. Hast du mal so ein Spiel um Platz 3 gehabt? Ja, oder?
Ja. Ich glaube, ich habe das zweimal gewonnen im Pokal.
Oh.
Einmal die Braunschweiger Löwen, glaube ich, bezwungen, niedergerungen in Bonn. Nachdem wir, glaube ich, 27-5 im ersten Viertel zurücklagen, weil wir einfach, weiß auch nicht, halt, wir uns so präsentiert haben, wie man sich halt präsentiert, wenn man am Abend zuvor gegen Bamberg nach Verlängerung verliert, im späten Halbfinale. Nein, brauchst du nicht. Es gibt natürlich Wettbewerbe, wo eine Medaille Wert hat. Also wenn ich jetzt an, wenn ich mir vorgestellt hätte, wie Kendrick dann sagt, als Jugendlicher bei MBBL oder so, keine Ahnung, dann nimmst du halt eine Medaille mit oder du nimmst keine Medaille mit. Das ist schon irgendwie was. Ja. Aber ich finde, formatabhängig bei der EuroLeague ist es so klar, es geht darum, das Ding zu gewinnen und alles andere ist wirklich völlig müßig. Das ist lachhaft. Von daher schleunigst diesen Wettbewerb abschaffen. Einfach, weil es find's den Spielern irgendwie gegenüber. Ich fände es cool, wenn du das dann verbindest vielleicht mit diesem, haben wir ja schon mal letztes Jahr, glaube ich, drüber gesprochen, mit dem 1GT-Finale zum Beispiel. Mhm. Also Adidas Next Generation, parallel zu dem großen, also zu den EuroLeague-Finalen, findet auch immer eben diese U18 quasi Europameisterschaft der Vereine auch statt. Also da spielen dann auch genauso Barcelona und manchmal sogar Ratiopharm Ulm oder Inter Paris. Und das so zu nutzen, vielleicht dass in der Halle schon was passiert an so einem Spieltag oder das als Spektakel zu nutzen, das fände ich, glaube ich, die coole Variante. Wäre super besonders für die jungen Leute. Ich finde es auch wirklich interessant. Und du ersparst dann den anderen Star. Nimm Vesenkov nach so einer Performance, muss ja dann irgendwie nochmal spielen. Und die haben das ja sogar bravourös gemacht, fand ich. Also sind ja viele Minuten auch an die guten Spieler gegangen und so, aber trotzdem hat das keinen sportlichen Wert und das einfach sollte weg.
Ja, interessanterweise bei Olympia, finde ich, da hat es einen Wert, so, weil es ja dann irgendwie, ne, um die Bronzemedaille geht und so, ja, aber eben in dem Wettbewerb ist es tatsächlich, aber wie gesagt, da denken sie wohl sehr drüber nach, das wird wohl so passieren, es wird wohl eher nicht dazu kommen, dass man das Eurocup-Finale vor dem Euroleague-Finale spielt, das wird wohl eher nicht passieren, aber genau, das zumindest schon mal eine gute Nachricht. Und dann hast du Vesenkov gerade schon angesprochen, dann lass uns reingehen in dieses Wochenende, in den Freitag, in den Sonntag. Basti, sind für dich auch die wichtigsten Takeaways? Natürlich haben wir alle wieder auf die großen Spieler geguckt und für manche ist es halt gut ausgegangen, aber für die ganz Großen ist es irgendwie auch ein tragisches Wochenende gewesen. Ne? Alle MVP-Kandidaten, alle die irgendwie was zu beweisen, zu gewinnen hatten, Nunn im Halbfinale ausgefault, trotz 19 Punkten. Vesenkov, da können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, wie Monaco den bearbeitet hat, dass er irgendwann gar keinen Einfluss mehr hatte. Dann Mike James jetzt im Finale. Also irgendwie ist das so ein großes Takeaway, finde ich, für mich von diesem Wochenende, was aber auch normal ist, dass halt, wenn halt am Ende nur einer gewinnen kann, dass dann auch mal große Spieler nicht den Einfluss haben können, den sie haben sollten.
Ich finde, es sind variierende Level an Tragödie bei diesen verschiedenen Spielern, weil manche doch mehr, also ich glaube, dass du dich natürlich in so einem einen Spiel einschießt auf die low-hanging fruit sportlich, ne? Du hast keine Serie, wo du sagst, wir können jetzt Spiel 1 erstmal relativ in unserer Defense sein oder in unseren Arten und Weisen, wie wir spielen wollen generell, um dann zu sehen, wie funktioniert das dann, sondern du musst von Beginn an im Prinzip wetten auf den Matchplan, auf den Gameplan, der funktionieren wird. Und dementsprechend ist natürlich der Fokus sehr auf diesen MVP-Kandidaten, auf diese herausragenden Spieler. Und ich finde, Kendrick Nunn und Sascha Vysenkov haben beide vieles von dem gemacht, was man von ihnen haben möchte. Sascha Vysenkov 7 Punkte im Halbfinale. 0 von 6 von der Dreierlinie, aber das sind halt fast alles Würfe, die normalerweise fallen. Der Wurf fällt nicht. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Sascha Vysenkov sich besonders aus seinem Rhythmus und aus seinem Spiel hat bringen lassen. Bei Kendrick Nunn auch nicht. Bei Mike James, den ich ja sehr, also verbessert fand während dieser Playoffs, war es dann im Finale halt wieder der alte Shotjäger, Mike James, der, mit dem du aus meiner Sicht keine Spiele gewinnst und der ihnen, also für mich nicht der Hauptgrund war, dass sie dieses Spiel verlieren, das überhaupt nicht, aber es ist gar keine gute Nachricht unbedingt für deine Mannschaft, wenn Mike James früh einen guten Rhythmus hat, weil dann kommt zu diesen Situationen, dass er 3, 4, 5 Würfe in Folge nimmt, wo man sich denkt, aber das, was soll das denn jetzt? Ne? 15 Sekunden auf der Uhr und Verteidiger hängt ihm im Trikot und dann nimmt er diesen Midrange-Jumper. Also dementsprechend finde ich, dass man von Vysenkov natürlich zu wenig bekommt, was das Scoring angeht. Ich finde, der hat immer noch in der Rolle gespielt, in der man ihn braucht. Auch Kendrick Nunn. Mike James, derjenige aus diesem Triumvirat, der wieder so ein bisschen in alte, schlechte Angewohnheiten zurückgefallen ist zum Ende.
Wir ordnen das Ganze mal ein klein wenig. Ich hoffe natürlich, dass alle unsere Hörer und Hörerinnen das Wochenende mit uns verbracht haben. Alle Spiele waren ja free zu sehen. Ansonsten könnt ihr die natürlich auch noch nachgucken bei uns bei Magenta Sport. Halbfinale Nummer 1, Fener schlägt Panathinaikos 82-76, reden wir gleich drüber. Halbfinale Nummer 2, da haben sich Günni und ich drum gekümmert. Monaco schlägt Olympiakos 78-68. Hätte Olympiakos, eine der besten Offensivmannschaften, bei 68 Punkten. Und wenn wir gerade über Vysenkov schon gesprochen haben, Günni, dann beschreib du doch gerne nochmal, was Monaco da gemacht hat, was uns wirklich im Studio fast vom Stuhl gehauen hat, wie sie es geschafft haben, Monaco an die Leine zu legen.
Ja, also erstmal würde ich da noch einhaken und sagen, dass das ist schon ein Takeaway, dass wenn ich jemand wäre, der darüber entscheiden müsste, wer der MVP von so einer Saison ist, dass ich dann eher geneigt bin, jemanden zu wählen, der am Ende der Spiele den Ball in den Händen hat und vielleicht auch in der Lage ist, den Ball nach vorne zu bringen und selber darüber einfacher zu bestimmen, wann er wo wirft. Weil auch wenn Basti sagt, Vysenkov hat seinen Job gemacht, er hat in der zweiten Halbzeit, glaube ich, 3 Würfe genommen oder so. Und wenn deine Mannschaft 68 Punkte macht und du machst normalerweise 20 im Schnitt und du wirfst nur 3-mal, dann gehe ich lieber mit Mike James, der es forciert. Also ich hätte es lieber gesehen, dass Vysenkov 10 nimmt und 0 von 10 in der zweiten Halbzeit geht. Das ist einfach nur mein Bauchgefühl. Das heißt, da ist schon für mich wieder was hängen geblieben von, wir feiern Vysenkov, weil er so besonders ist, zu Recht, weil er cuttet, weil er offensiv über uns holt, weil er aus Blöcken rauskommen kann, weil er abseits des Balles gefährlich ist. Aber das sind alles Sachen, die du im Zweifel nicht unbedingt forcieren kannst. Also du kannst nicht sagen, es läuft, die zweite Halbzeit läuft nicht, die ganze Monaco-Defense konzentriert sich auf mich, jetzt laufe ich mal einen cleveren Cut oder jetzt hole ich mir auf, also oder du hast das Gefühl, ich muss das Spiel jetzt an mich reißen, ich hole jetzt einen Offensiv-Rebound. Du kannst es versuchen, aber es ist natürlich viel einfacher auf der Gegenseite für einen TJ Shorts, für einen Kendrick Nunn zu sagen, ich muss jetzt übernehmen. Das kann natürlich genauso schief gehen, aber zumindest ist es deutlich einfacher für die Spieler, sich in Situationen zu bringen, in denen sie normalerweise sind und dann eben im Zweifel auch einfach auf den Korb zu werfen. Und nochmal, das ist natürlich auch alles Kontext. Und gerade bei Vysenkov, da war es schon so, dass wir, glaube ich, eine ziemlich gute Idee hatten, was Olympiakos für eine Mannschaft ist und wo die Probleme liegen. Nämlich einfach, dass du um sie herum diese 4, 5 Fragezeichen auf den Guard-Positionen nicht in der Lage waren, das Spiel zu tragen. Williams-Goss hat ein ganz okayes Spiel gemacht, aber Monaco hat einfach gesagt, wir konzentrieren uns so stark auf Vysenkov. Fournier macht 30, auch wenn er gegen Teil, also es war nicht hyper effizient, aber natürlich schon noch ein guter Abend, auch wenn Diallo, glaube ich, ihn zu 4, 5 Turnovern gezwungen hat. Aber sobald Diallo ihn nicht verteidigt hat, hat er sofort übernommen. Und trotzdem war es einfach nicht genug. Es ist dieses, ja, diese ganzen Assists, dieses ganze tolle, was weiß ich, das schöne Spiel von Olympiakos ist wieder mal abhanden gekommen, auch einfach, weil auf der Guard-Position für mich dann eben mit 20 Minuten Thomas Walkup, ein Spieler, der, dem ich ansehe, dass er nicht im Traum daran denken würde, sowas wie Aggressivität in der Offense auszustrahlen, dann einfach, das macht es einfach schwierig. Und wenn du dann ein Power-Forward bist, der von Cleverness lebt und der nicht dribbelt und der normalerweise sich alles so aus dem Spielrhythmus einfach rausholt, raussaugt deine 20 Punkte, was niemand auf dem Planeten so gut kann wie er, ist aber manchmal dann einfach schwierig, wenn du eine Brechstange brauchst. Und die hat er an dem Abend nicht im Gepäck.
Ja, es war schon sehr besonders zu sehen. Wir haben uns wirklich dann hinten raus auch gefragt, wann kommt denn Alec Peters nochmal, damit du nochmal ein bisschen Gefahr von draußen hast. Lässt er wirklich McKissick, auch wenn der, den hat er irgendwie 2,5 Minuten am Ende spielen lassen, um da nochmal irgendwie ein anderes Element zu sehen. Weil es waren ja wirklich minutenlang, Günni, ne? War es dann einfach, Olympiakos war nicht Olympiakos. So, und es hat wir saßen dort.
Ja,
und dachten,
du musst ja auch nur die Minutenverteilung angucken. Was war das? Vildosa 5, McKissick 3, Sabin Lee 6, Walkup 18. So, das sind alles diese ganzen, da wurde mal die Jungs wurden wieder einmal gebracht, sofort wieder rausgenommen. Also, das war einfach eine Suche nach was funktioniert. Und daraus musst du einen eigentlich aus den 3, 4 Personen musst du einen bauen, auf den du zählen kannst. Mhm. Ja.
Ja, für mich hatte das Ganze auch den Eindruck, dass Batsokas Panik kam schon relativ früh im Spiel. Merkwürdige Rotationen, bisschen zusammengeworfene Lineups, die man so auch jetzt über die Saison nicht wirklich viel gesehen hat. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wieso so viel Panik so früh? Ja, also das ist ja der Punkt, den ich machen wollte mit Vezenkov. Ne? Er trifft seine Würfe nicht, 0 von 6 von der Dreierlinie. Aber diese Gravitation hat er ja dennoch. Und ich hatte das Gefühl, dass die Offensive so lang noch relativ gute Würfe und relativ gute Ergebnisse herbeibrachte, solange man einfach auf den eigenen Stil vertraute. Und sobald, und irgendwann hat man, wie du schon gesagt hast gerade, Per, einfach nicht mehr gespielt wie Olympiakos. Dafür haben sie natürlich Keenan Evans geholt vor der Saison, unter anderem, der kein einziges Spiel gemacht hat. Ja. Dafür haben sie auch einen Evan Fournier, der in dem Spiel genau das gemacht hat, für was er da ist. Aber du musst und du brauchst, wenn dir Vezenkov diese Räume gibt, abseits des Balles, jemanden, der diese Räume verwerten kann. Und dementsprechend finde ich auch nicht, dass Nigel Williams-Gostin sonderlich gutes Spiel gemacht hat. Die Statline lässt sich am Ende ganz gut. Aber es ist mir alles zu es wirkte so, als hätten diese Spieler so ein bisschen Angst vor dem Moment. Und das war so ein Hot Potato.
Du hast ja genau recht. Ja. Also ich finde, du hast genau recht. Aber er hat ja noch, er hat diese Gravitation. Aber wenn du keine Spieler hast, die diese Gravitation nutzen, dann hast du ein Problem. Also Thomas Walkups schießt in 21 Minuten 2 Dreier. Und die musste er nehmen. Wenn er die nicht, also da ist einfach niemand in seiner Nähe gewesen. Dann hast du Vildosa, nimmt in 7 Minuten einen. Dann hast du Sabin Lee, der nimmt keinen. Der hat in der ganzen Playoff-Serie 5-mal von der Dreilinie geworfen. In der gesamten Serie gegen Real Madrid. Thomas Walker, glaube ich, 3-mal. Und dann hast du noch mit McKissick einen Dreierversuch. Also deine kompletten Guards trauen sich das nicht. Und deswegen ist auch Bennys Ruf nach Alec Peters fair. Oder, ich meine, Papa Nicolau, wissen wir ja nicht ganz genau, was da passiert ist. Aber dass du, dann habe ich lieber jemanden, der außerhalb seiner Position spielt, aber von dem ich weiß, wenn der den Ball in der Ecke kriegt, ist der Ball drin, egal was passiert. Und da war ich einfach verwirrt, dass du, wenn du 68 Punkte hast und du hast einfach irgendwie gefühlt 3 Spieler oder manchmal auch parallel 2 wirklich Non-Shooter, kannst du so viel Gravitation haben, wie du möchtest. Es gibt keinen, der das ausnutzt. Da war ich schon ein Stück weit verwirrt einfach. Ja.
Wir drehen das gleich natürlich auch nochmal, weil wir eben auch nochmal dringend Monaco loben müssen. Wo zum Beispiel Mike James wirklich aussah, als wäre er titelreif mit 17 Punkten, 7 Rebounds, 7 Assists, 3 Steals, alles in Kontrolle. Ein unfassbarer Alpha Diallo, 37 Minuten von Blossom Game. Aber ein letzter Gedanke noch zu Olympiakos. Es bleibt dabei, der Fluch bleibt bestehen, der Hauptrundenerste kann nicht gewinnen. Olympiakos ist im 4. Final Four in Folge und holt wieder nicht den Titel unter Batsokas. Und ich hatte die Frage aufgeworfen, die wir vielleicht jetzt zumindest mal kurz andiskutieren können, ob dann jetzt irgendwann doch die Ära von Batsokas ein Ende finden wird bei Olympiakos. Oder sagt ihr, du wirst Hauptrundenerster, du bist wieder im Final Four, dann ist eben die Grenze zwischen Erfolg und Nicht-Erfolg so gering in diesen Duo-Dei-Spielen, dass sie es einfach weiter mit diesem Basketball, den wir auch alle geil finden, versuchen sollten? Oder ist jetzt nach 4 Jahren einfach zu groß die Stichprobe, um zu sagen, das sieht geil aus, du kannst in der Hauptrunde richtig rasieren, aber wenn es um die Wurst geht, holst du am Ende keinen Titel. Und das ist das, was Olympiakos will. Letzter Titel 2013, der Kader ist sauteuer. Was ist denn, Basti, was ist denn dein Take dazu?
Es fällt mir immer ein bisschen schwer, Entscheidungen über Coaching-Positionen zu treffen anhand einer Stichprobe, in der es um ein Spiel geht oder um zwei. Ne? Also es sind halt einfach Einzelspiele. Jetzt kann man natürlich sagen, der große Moment ist der Moment dann zu groß für dieses Team. Ich habe das Gefühl, dass das System ja funktioniert. Es funktioniert während der Regular Season hervorragend. Es funktioniert während dieser Playoff-Serien mal mehr, mal weniger, aber eigentlich immer gut genug, dass man es ins Final Four schafft. Das heißt, es fällt mir jetzt wirklich sehr schwer, das zu verorten anhand von Niederlagen in einzelnen Spielen.
Die du teilweise mit einem Wurf verloren hast, ne? Wie das Finale 2023, ne?
Ja. Und die du ja teilweise auch verlierst, weil du nicht mehr in diesem System spielst. Was ich allerdings, wie gesagt, schon sehr merkwürdig fand, war diese frühe Panik. Aber da ist vielleicht schon so ein mentaler Block mit drin mittlerweile, habe ich das Gefühl. Weil Bazokas ist normalerweise kein Coach, der Panik schiebt. Das ist nicht John Patrick da draußen, der dann 15 Mal wechselt in 20 Sekunden. Bazokas weiß schon, was sein Team macht. Diese Rotationen sind relativ gefestigt und dann plötzlich in diesem Spiel gar nicht mehr. Das ist der einzige Punkt, wo ich sage, das war ein bisschen verwunderlich. Aber ich glaube nicht, dass du einen Coach entlassen solltest, wenn es nicht irgendwie was Persönliches abseits davon gibt, weil er ein Spiel in einem Halbfinale von der Euroleague verliert. Nach dieser Dominanz, die diese Mannschaft ansonsten zeigt, das ist halt einfach. Single Game Elimination ist halt einfach Crapshoot. Ne? Es ist halt einfach, du weißt nicht, was passiert oft. Und es fehlt nicht viel. Es fehlt einfach nicht viel, aber es fehlt halt leider aus der Sicht von Bazokas und Olympiakos immer irgendwas. Und ich glaube aber nicht, dass man sowas, so eine kleine Sache, unbedingt am Coach festmachen kann.
Per, was ist dein Take dazu? Also ich glaube, wir sind uns einig, bei Panathinaikos wäre er nicht mehr Coach, weil der Typ natürlich völlig durchgeknallt ist und da geht es eben wirklich nur um den Titelgewinn am Ende. Die Olympiakos, er hat ihnen ja den Titel auch schon mal gewonnen, ist auch einfach geduldiger. Die Frage ist nur, ist die Geduld dann vielleicht doch irgendwann aufgebaut, weil du irgendwann jetzt wirklich mal diesen Titel haben willst, wenn du schon so viel Geld in deine Basketballabteilung stopfst?
Würde ich Ihnen... Für mich ist der Kader einfach tatsächlich, so seltsam sich das anhört, dann einfach zu schwach gewesen. Es war nicht die Idee, glaube ich, so zu spielen. Keenan Evans war ein fundamental wichtiger Teil von dem, was da passieren soll. Und wenn der schon nicht dabei ist und dann du Thomas Walkup nach Miami zum Rückenspezialisten schicken musst, spätestens dann weißt du, dass du ein ernsthaftes Problem hast. Williams Gorst ist jemand, den sie als Auffüller geholt haben. Die gleiche Rolle, die er bei Madrid gespielt hat. Mal von der Bank kommen als kleiner Spark, aber der jetzt in den Playoffs teilweise über 30 Minuten gespielt hat. Deswegen sehe ich schon, wie man sich die Geschichte erzählen kann. Okay, das, was wir vorhatten, nämlich wirklich einen richtigen Scorer für diese Momente, für diese Spiele zu bekommen, auch auf der ganz kleinen Position, ist nicht aufgegangen. Und deswegen warten wir noch mal ein Jahr und gucken uns das noch mal an und geben ihm vielleicht noch mal eine faire Chance. Trotzdem sehe ich halt diese Tendenz, selbst wenn es der eine Wurf ist von Jui. Aber ich weiß, habt ihr im Kopf, wie viele Punkte die gemacht haben in dem Finale gegen Real?
Ich glaube auch so um die 70.
Ja, es waren für mich auch wieder 70. Das heißt, für mich ist dann schon die Stichprobe insofern größer, dass du sagst, okay, wir sind in der Lage, einen bestimmten Ball zu spielen in der regulären Saison. Und dann sind wir irgendwann in den ganz entscheidenden Spielen, machen wir gerade 70 Punkte oder bleiben wir unter 70?
Ja, 78 waren es, 78.
Okay, immerhin. Trotzdem ist das, ja, I don't know. Es ist so ein bisschen, also es ist eine Mischung aus beidem. Es ist immer noch ein grandioser Trainer. Du hast ein funktionierendes System. Du hast was, wo du für mich wirklich nur eine Personalie verändern musst. Und dann, also ich würde Bazokas noch nicht rausschmeißen.
Ich aber, übrigens auch. Also das war jetzt.
Aber trotzdem ist es mir auch mehr als diese ganz kleine Stichprobe. Wir erkennen schon, so wenn du dich über Assists definierst und über das der Ball sich bewegt und wenn die großen Spiele sind, bewegt er sich eben einfach gar nicht mehr und du hast kein Shooting mehr, dann ist es irgendwann für mich auch nicht mehr so völlig verschieden. Das ist nicht so, dass du einmal 100 zu 101 verloren hast und einmal 70 zu 71, sondern für mich ist es sind es die gleichen Probleme, die aufreißen. Und vielleicht auch das ein Grund, warum Batsokas schnell panikt, weil er das Gefühl hat, er sieht den gleichen Film schon wieder und will da irgendwie was gegen tun. Ja.
Und jetzt drehen wir es rum Richtung Monaco, denn er wird eben von seinem Lehrling quasi als Coach von Vasilis Spanoulis in diesem Halbfinale Olympiakos-Legende den Titel gewonnen mit Olympiakos bezwungen, weil wir da eine Leistung von Monaco kommentieren durften, Per, wo du danach gesagt hast, für dich sind sie sogar jetzt mit leichter Tendenz Favorit in diesem Finale, weil sie wirklich ja, Olympiakos aufgefressen haben, ne, mit ihren Allzweckwaffen da, die sich da drauf geworfen haben. Und du hast den Minderwertigkeitskomplex ja so ein bisschen rausgestellt, den hat man irgendwie gespürt.
Ja, das ist lustig. Du hast das Gefühl, die Mannschaft, die mehr Spieler in so einem Final Four System hat, gewinnt. Ne? Also normalerweise ist es gerade, wir reden oft in Finalspielen davon normalerweise. Okay, wer hat eine Mannschaft, drei oder vier Jungs, die quasi von Sekunde eins bereit sind, so ein Finale zu spielen, dann hat sie gute Chancen zu gewinnen. Und bei Monaco war es eben so besonders. Du kannst wirklich fast jeden aus dem Hut ziehen und sagen, Blossom Game mit seiner Energie, wie viel er geredet hat, was er einfach für ein wichtiger Teil von dieser Truppe ist. Diallo sowieso, Jaite hat so viel wichtige Sachen gemacht. Du hattest, und dann kommt eben erst Mike James, sogar Kalat, das eine oder andere dann. Und du sagst, okay, du hast einen Star, der funktioniert, und du hast plus den Star drei, vier Rollenspieler, die so ihrem Maximum agieren. Und das gepaart mit der Grundeinstellung von dieser Mannschaft, die für mich so bereit und so hungrig und so willens war, sich dafür zu zerreißen, und die sahen so unbefangen aus, ne? Dass es für mich schwer erklärbar ist, dass sie genau das Finale dann verlieren, wo du sagst, eigentlich hättest du eine einzige individuelle Performance von Monaco, die funktioniert hat, das war Alpha Diallo, und sonst kannst du auf alle Spieler zeigen und sagen, die sind recht deutlich unter ihren Erwartungen geblieben, und dann auf der Gegenseite hast du das bei Fenner. Bei Fenner hast du quasi zwei Spiele, wo du sagst, du hast drei, vier Spieler, die einfach nicht nur ihren Job gemacht haben, sondern eins ihrer besseren, der besseren Spiele machen, so diese die sie vielleicht sogar in dieser Saison gemacht haben, und das reicht dann. Trotzdem habe ich das von Monaco gesehen, weil es eben zur richtigen Zeit klicken, und gerade deine Rollenspieler, wenn die klicken, das ist so viel wichtiger, als dass vielleicht sogar dein Star funktioniert. Nochmal, Hayes Davis ist zum MVP geworden, ist gewählt worden, das Final Fours. Ich fand mindestens Devin Hall schon noch wichtiger für Fenner. Und Wade Baldwin, Guduric natürlich dann im Finale. Es sind einfach Melli, was hat der für Basketball gespielt? Ja, und das ist dann einfach die Geschichte. Oft wird die Analyse von so ganz, ganz entscheidenden Spielen wird so einfach. Die Coaches reden dann nur von, es sind nur 50-50 Balls und Turnover. Und dann redest du eben auch irgendwie von, du brauchst einfach ein paar Spieler, die bereit sind für die Bühne. In einer komischen Atmosphäre in Abu Dhabi, zu einer komischen Ortszeit, irgendwie Halbfinale abends um 10, dann einfach die da sind und das machen, was sie hoffentlich die ganze Saison gemacht haben.
Monaco war ready, zumindest im Halbfinale. Fenner war in zwei Spielen ready. Schlägt Panathinaikos im Halbfinale mit 6. Und ich habe das Spiel hinter den Kulissen mit Per geguckt. Und ich habe regelmäßig mich kurz zusammengezuckt, weil Günther wieder den Fernseher angeschrien hat. Weil die Ergin Ataman, Kostas Lukas und Co. nicht unbedingt ready wirkten für dieses Halbfinale. Ich zähle jetzt mal zitiere jetzt mal, was du genau dem Fernseher entgegengerufen hast. Zitiere ich nicht, aber es war eine reine Schau, liebe Freunde. Wenn ihr die Gelegenheit habt, mal privat ohne das Mikro in der Nähe ist, mit Per Günther Basketball zu gucken, wenn es wirklich um was geht. Macht es auf jeden Fall. Ich würde vielleicht sogar ein bisschen Geld dafür bezahlen. Zukunft. Das könnte noch eine Karriere nach der Karriere nach der Karriere für dich sein. Jasikevicius hat Ataman ausgecoacht, hat sein Trauma beendet. Er hatte, glaube ich, vorher 9-11 gegen Ataman verloren. Und ja, Panna war irgendwie da, und es klingt jetzt auch irgendwie, wenn man dieses Halbfinalergebnis sieht, ne, mit diesen 6 Punkten Differenz, aber es wirkte ja nicht wie ein 6-Punkte-Spiel. Also Fenner hat sie einfach, war einfach das viel bessere Team, Günni.
Ja, ich habe ja gerade, also mich würde super interessieren, was Basti gesehen hat. Für mich war Panna wieder im ersten Viertel sofort wieder in dem Panna-Modus, der keine Dringlichkeit zeigt, der einfach, okay, wir sind hier, wir sind so ein bisschen, wir lassen jedes Handoff zu, wir lassen alles erstmal passieren und dann schauen wir es uns an und sind dann einfach auch zurecht 10 hinten. Dass dann das Spiel gewonnen wird, entgegen unserer meiner Erwartung auf einem Schlachtfeld, wo ich Panna hätte die mit der Nase vorne gesehen hätte, nämlich im Small Ball. Also Jasikevicius, wir haben drauf gewartet, wann fängt er an zu switchen, wann spielt er mit Melli auf der 5 oder dann eben auch mit Birch auf der 5, wenn er diese defensive Geschichte macht. Und was dann passiert ist mit der Panna-Offense gegen diese Switcherei Und dass das die Geschichte des Final Fours ist aus basketballtaktischer Sicht, ist für mich das nächste absolute Enigma. Also um das zu, das ist natürlich jetzt nicht einfach so ein Podcast-Format, aber wer das nicht gesehen hat und nicht so drauf geachtet hat, es ist quasi einfach dann, es wird geswitcht und normalerweise versucht der kleine Spieler, gerade wenn ein hoher Ballscreen geswitcht wird, sofort zwischen den Offensivspieler, den großen Center und Korb zu kommen, sich klein zu machen und dann in da seine Arme zu seine Beine zu bearbeiten, dass der Weg für den Großen erst unter dem Korb, wo er dann gefährlich sein wird, mühsam und langsam wird. Da möchtest du sein. Und dann kommt vielleicht nochmal irgendwann ein größerer Spieler, weil du den Weg langsam machst, weil du ihn nicht zum Korb lässt, kommt dann irgendwann vielleicht, hat ein anderer größerer, ein Flügelspieler vielleicht die Chance, dich abzulösen und reinzulaufen zu dir und du rennst dann als kleiner Spieler wieder raus. Das ist so das normale Switchen, was wir so kennen. Jesse Kivitzis hat es so spielen lassen, dass er gesagt hat, ihr bleibt nicht zwischen dem Center und dem Korb, sondern ihr frontet sofort, sogar sehr früh, fast ab der Freiwurflinie. Das heißt, gefühlt ist der Weg für den zum Korb für den Großen ganz einfach. Der kann einfach nach dem Switchen, ist keiner, der ihn blockiert, der kann sofort unter den Korb rennen. Warum rennt er aber nicht ganz unter den Korb? Weil dann der Pass so gut wie unmöglich wird. Gerade wenn der ballführende Spieler noch oben in der Mitte des Feldes ist, muss es ja quasi über den Verteidiger, Guduric 1,95, Wade Baldwin 1,92 mit ewig langen Armen, Devin Hall ein großer Spieler. Also es sind Spieler, die noch recht groß sind. Das heißt, du brauchst dann einen Lobpass von oben von der Birne unter den Korb, aber da ist dann auch noch der Ring, da ist das Brett, da ist sowieso, das ist ein komischer Winkel, das ist irgendwie, fühlt sich so ein bisschen eklig an. Das heißt, der Center bleibt dann vielleicht 2 Meter entfernt. Jetzt frontet aber der Verteidiger, das heißt, der Verteidiger ist quasi jetzt zwischen Ball und dem Center. Das heißt, es gibt 0,0 Möglichkeiten für den kleinen Spieler, seinen Mann zu schlagen und in der Zone gleich irgendwas zu machen. Weil einfach, da ist jemand quasi an der Freiwurflinie oder einen Meter unterhalb der Freiwurflinie. Und es wird so unglaublich eng. Und wie schlecht das von beiden Teams gelöst wurde. Die Lösungsstrategien dafür waren einfach so unfassbar grausam. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Also normalerweise hättest du, wenn ich das sehe, sage ich, okay, dann spielst du halt mit Toglo auf der 5 und dann spielst du mit Hernan Gomez auf der 5. Nicole Melli wird die nicht bestrafen. Was sollen die gegen ihn machen? Und spielst mit 5 Spielern weit und du einen nach dem anderen greifst du mit Nan an und dann wird der Ball rausgekickt und dann hast du 5 gute Werfer und dann macht's klingelingeling. Aber mit einem Gabriel zu spielen, der sowieso da keinen Riesenvorteil hat, mit einem Jutseven, der verloren ist auf dem Posten, oder mit einem Lessor, der muss sich vielleicht gleich auch noch Abbitte leisten, der sowas von nicht ready ist, auf dieser Bühne Basketball zu spielen,
Wahnsinn.
Den ja. dann zu benutzen und den dann immer wieder versuchen, in Position zu bringen und dann irgendwie, das war für mich, das war wirklich... Ja, Malpractice. Das war Coaching Malpractice aus meiner Sicht.
Basti, hast du den Fernseher auch angeschrien?
Ich habe nicht geschrien. Ich glaube, da bin ich nicht emotional involviert genug dafür. Aber also, es ist für mich Malpractice genau der richtige Ausdruck. Weil zum einen verstehe ich nicht, was Lessor macht auf dem Parkett. Der spielende PR-Stunt.
14,5 Minuten hat er am Ende gespielt, ne? Sogar.
Ja. Ich meine, sie verlieren diese Minuten mit 9, seine Minuten. Kostas Lukas ist eine absolute Vollkatastrophe von der Bank, ist auch interessant. Ne? Vielleicht ist die Zeit da doch so ein bisschen an ihm vorbeigezogen. Das sind die Minuten, in denen man dieses Spiel verliert. Mit Lessor auf der 5, der, wie Per ja gerade schon beschrieben hat, dir in genau diesen Situationen nicht viel anbietet. Umso mehr nicht, wenn er nicht fit ist. Ich verstehe nicht, wieso er, das klingt nach so einer typischen Attermann. Fantasie, ne? Der muss da jetzt spielen, weil er hat's ja versprochen und auch wenn er nicht fit wirkt, also überhaupt gar nicht. Und ja, selbst dann, wenn er spielen könnte und fit wäre, gegen diese Art der Verteidigung, dir nicht das bringt, ne? Lessor willst du als klaren Pick and Roll, Lob Threat, Anspielgefahr in Korb genau gegen diese mehr, wenn man so möchte, traditionelle Art der Defense, im Idealfall natürlich sogar gegen ein Team, das überhaupt nicht switcht. Lessor ist ja niemand, der ein Mismatch unterm Korb wirklich bestraft, dauerhaft. Ja, du kannst ihn schon ein, zwei Mal aufposten lassen, aber das ist nicht sein Go-To. Und er spielt in Anführungszeichen nur 15 Minuten, aber es sind zu viele. Es ist zu viel Zeit mit ihm auf dem Parkett hier. Ich glaube schon, dass du da auch ganz gut siehst, was so ein bisschen die Mentalität dieser Coaches ist. Ich glaube, Sieg Vicious ist jemand, der für jedes Matchup und jeden Gegner overprepared ist und der eben genau mit dieser Mentalität reingeht in so ein Spiel, in so ein Halbfinale. Wir haben all unsere Adjustments, die wir machen wollen, schon gemacht. Und Ergin Ataman ist so ein Feel it out, keine Ahnung, mal schauen. Und das war in dem Fall einfach zu viel. Einfach zu viel, gerade wenn dann Kendrick Nunn nur 23,5 Minuten spielen kann, weil er in Foul Trouble ist. Denn das muss man ja sagen, ne? Die Kendrick Nunn Minuten und Kendrick Nunn als Ballhändler gewinnt Panna deutlich und Nunn war auch nicht zu verteidigen, hat auch seinen Wurf von außen nicht getroffen, aber macht bei ihm ja dann oft gar keinen Unterschied, allein nicht nur wegen seinem Scoring, sondern weil dir Kendrick Nunn dann eben doch auch mit einem schnellen Schritt in die Zone mal diese offenen Würfe generiert für andere Schützen. Und die Erkenntnis ist, man darf nicht mit dem Feuer spielen. Ne? Du spielst mit dem Feuer, weil du siehst, okay, zur Not haben wir Kendrick Nunn, den wir wieder reinschmeißen können, aber wenn er 5 Fouls hat, kannst du ihn halt nicht mehr reinschmeißen. So einfach ist es dann manchmal. Also für mich wurde das komplett falsch angegangen von Panathinaikos zu Beginn dieser Partie. Es ist für mich auch nicht so unerwartet, dass Fenerbahce auf die Art und Weise verteidigt. Wir haben eine ähnliche Switch-Defense von Jacek Vicius in der Vergangenheit bei Barcelona gesehen, in den Playoffs. Du kannst nicht völlig überrascht davon sein, von diesem aggressiven Fronten gegen den Switch. Du musst eine Lösung parat haben, gerade wenn du so wahnsinnig schlaue Spieler...
Genau, ich wollte gerade sagen, selbst wenn du überrascht bist, dann reagier halt in irgendeiner Art und Weise darauf. Und das wurde jetzt wirklich
tatsächlich... Ja, erst in der zweiten Halbzeit dann versuchst du, ein paar Flare-Screens zu setzen. Die finde ich super gefährlich, wenn das deine Lösungsstrategie ist. Weil wenn abseits des Geschehen sich zwei Spieler einen Block setzen, dann sind sie definitiv für eine Sekunde oder eine halbe Sekunde am gleichen Spot. Also diese Blöcke müssen so gut getimed sein und abgestimmt sein auf den ballführenden Spieler, weil wenn der spätestens dann in der Zone oder in der Luft ist, dann können die beiden ja nicht mehr dabei sein, sich den Block zu stellen, sondern muss schon wieder einer in der Ecke sein und einer bei 45 Grad, dass du wieder Spacing hast. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Das macht es im Zweifel der Verteidigung manchmal noch einfacher, dass jemand für einen Lobpass reinhelfen kann, weil zwei Leute gerade sich screen wollen, aber dabei einfach zu nah beieinander sind und du hast kein Spacing mehr. Für mich ist es dann wirklich, was man mehr hätte auch machen können als Alternative, wenn du nicht ganz klein spielen willst, was für mich das Logischste gewesen wäre, nochmal Mitoglou oder Hernan Gomez auf der 5, wäre für mich gewesen, dass du U7 dann einfach, du hast ja eine unfassbare Rebound-Position für den offensiven Rebound. Also wenn man sich diese Situation vorstellt, du hast einen großen, ungefähr 2 Meter vom Feld, vom Korb weg und dann jemanden, der einen kleineren Spieler, der auf der falschen Seite vom Korb ist, dann hast du ja eigentlich immer die perfekte Situation, um Offensivball zu holen. Dann ist es für mich einfach, schaff irgendwo ein bisschen Raum für Nunn, eine klare Situation, wo er 1 gegen 1 spielt und selbst wenn er dann Midrange-Würfe nimmt oder finisht und dann spielst du die Odds und dann hast du unterm Korb immer wieder unfassbare Rebound-Situationen. Aber dieses Ball forcieren, und da müssen wir gleich noch auch über Kill Bill sprechen und das, was wir im Finale gesehen haben, weil wir haben das Gleiche in Grün gesehen, als Fenerbahce das Gleiche mit Monaco gemacht hat und auch da die Offensive zum Erliegen gebracht hat durch genau die gleichen Schemes.
Da springen wir auf jeden Fall gleich rein. Wir können die Panathinaikos-Saison damit vielleicht noch abrappen, dass es natürlich wieder unschöne Szenen mit dem Besitzer Giannakopoulos gibt, der auf die Schiedsrichter losgeht und wirklich von mehreren Leuten da weggehalten werden muss. Jetzt auch wieder eine Strafe. Aber die Euroleague ist da natürlich in der komplizierten Situation, dass die NBA Europe halt winkt von rechts draußen, auch vielleicht in Richtung Panathinaikos und Giannakopoulos, der ständig damit auch droht, dann gehen wir halt woanders hin. Und du musst ihn gleichzeitig bestrafen, weil er sich halt wirklich, weil er wirklich das Unflätigste ist, was die Liga zu bieten hat. Gleichzeitig brauchst du ihn und seine Millionen aber auch und diese Mannschaft. Also es ist wirklich eine komplette Sackgasse eigentlich, in der sich die Euroleague befindet, was Giannakopoulos, den Besitzer von Panathinaikos angeht. Und das ist ja auch ein Thema des Wochenendes gewesen, wenn wir gleich bei Monaco auch noch drüber sprechen. Panathinaikos hat wohl direkt schon reagiert und die Tasche aufgemacht und TJ Shorts verpflichtet. Außer es kommt da irgendwie noch was NBA-mäßiges um die Ecke. Und ansonsten hättest du in der kommenden Saison Kendrick Nunn und TJ Shorts und eigentlich auch noch einen überbezahlten Kostas Lucas. Und da müssen wir mal gucken, was mit Lorenzo Brown passiert, der ja wohl gehen wird. Also TJ Shorts dann mitten an bei Panathinaikos. Wir kippen noch mehr Dollars drauf auf dieses Team und dann werden sie nächstes Jahr schon wieder gewinnen. Basti, was ist dein Take zu Shorts unter Ataman?
Ja, es ist natürlich sehr viel zu früh, um jetzt über die Roster der nächsten Saison ein Urteil zu fällen. Wenn ich höre Shorts und Nunn nebeneinander, bin ich erstmal so, der Fit ist für mich jetzt nicht ideal, um es ganz gelinde zu sagen. Also bin gespannt, das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage der Konstruktion außenrum und wie das dann aussieht. Aber wenn man jetzt nur isoliert diesen Backcourt betrachtet, frage ich mich, wie viele Minuten die wirklich zusammenspielen können, ohne dass du diminishing returns hast. Zwei Spieler, die den Ball fast ausschließlich in der Hand brauchen eigentlich. Oder soll Kendrick Nunn dann mehr Offball sein? Aber verschwendet man da nicht viel Wert von Kendrick Nunn, wenn er Offball ist? Also, I don't know. Wäre jetzt nicht die erste Personalie, an die ich gedacht hätte, aus Sicht von Panna.
Mhm. Es wird auf jeden Fall weiter am Superteam gewerkelt, damit dann eben nächste Saison der Titel wieder steht. Und wir hüpfen jetzt rein in dieses Finale. Fenerbahce gegen Monaco. Die Ausgangslage wie folgt. Ganz besonderes Trainerduell, denn Sarunas Jasikevicius, der Fenerbahce-Coach, und Vasilis Spanoulis, der Monaco-Coach, haben zusammen als Spieler die Euroleague gewonnen, kennen sich bestens, sind gut befreundet, haben da wirklich auch auf der Pressekonferenz vor dem Finale eine schöne kleine Entertainment-Show hingelegt. Monaco hatte beide Hauptrundenspiele gewonnen. Fener hat seit 2017, wo sie das erste Mal die Euroleague gewonnen haben, international nichts mehr gerissen auf diesem Top-Level, auf dem sie eigentlich regelmäßig gewinnen wollen. Und Monaco steht zum ersten Mal überhaupt im Finale. Und das gilt eben auch für Mike James mit seinen 34 Jahren, der vielleicht seine letzte Chance hat, wirklich dann als All-Time Euroleague-Scorer mit über 300 Spielen im Gepäck das Ding zu gewinnen. Achso, und dann haben wir natürlich noch Jasikevicius vergessen, der als Spieler das Ding schon diverse Male gewonnen hat, aber als Trainer sich noch beweisen musste. Also es waren so viele Storylines, die wir versucht haben, irgendwie zu entwirren und daraus was Sinnvolles im Kommentar zu machen. Und am Ende gewinnt Fenerbahce das Spiel mit 81-70. Und Günni, du hast es schon gesagt, Monaco ist eigentlich gut ins Spiel reingekommen und irgendwann haben wir uns angeguckt und haben es dann auch artikuliert. Aber es ist eine andere Monaco-Attitüde als zwei Tage zuvor im Halbfinale gewesen und ein anderes Gefühl, was diese Mannschaft vermittelt hat.
Ja, also erstmal auch da, sie waren ja, glaube ich, 10 vorne, irgendwann im zweiten Viertel, glaube ich, Anfang zweites Viertel. Also es war schon auch ein super erstes Viertel, natürlich angeführt von Mike James. Eine ähnliche kollektive Ausstrahlung mit nicht ganz diesem hundertprozentigen Fokus. Also es gab mal, wie gesagt, diesen mal einen Offensiv-Rebound abgegeben. Ich glaube, beide Viertel wurden beendet, die ersten zwei mit irgendwie dann noch, was gab es nochmal ein End-One vor der Halbzeit, da gab es nochmal Freiwürfe für Melli nach Ablauf des ersten Viertels, Ballverluste zu viele, ein, zwei Bälle vielleicht beim Offensiv-Rebound nicht ganz gesichert, den die selber hätten haben können. Also es war nicht ganz so dieses, es waren so ein paar Lücken in dem Spiel, in dieser absoluten Stringenz, gerade auch defensiv. Und trotzdem ist es für mich die gleiche Geschichte nochmal, dass sie dann, weil es offensiv ins Stocken geraten ist, ist es dann defensiv noch schwächer geworden. Also sie haben dann ja diese Szenen von dem Devin Hall Dunking oder mal jetzt ganz spät die Szene, wo Elie Okobo quasi Nigel Hayes-Davis verlässt und der wirft einen ganz offenen Dreier. Das sind so diese sinnbildlichen Aktionen, die da sprechen, dass wenn deine Offensive ins Stocken kommt, dass deine Defensive auf einmal auch so ein bisschen poröser wird. Und wenn sie da konstanter gewesen wären oder noch weiter hundertprozentig geblieben wären, hätten sie das vielleicht sogar überleben können. Aber auch da wieder, für mich, Spanoulis sieht dieses Spiel am Freitag und sagt sich, muss sich aus meiner Sicht sagen, okay, aber Panathinaikos hat nicht einen Mamjaité. So, wir sind noch physischer und wir haben mit Nikolatis vielleicht noch jemanden, der noch besser ist, den Center in diesen tiefen Positionen. Also genau, es passiert genau das Gleiche wie genau die gleichen Switching-Situationen, genauso dieses Fronten. Wir haben mit Kalatis jemanden, der ihn dann tief findet und wir haben mit Jaité vielleicht jemanden, der noch physischer ist und noch mehr daraus macht. Und ja, Jaité hat, glaube ich, einen Punkt gemacht und sie haben versucht, 8-mal ihn oder 9-mal ihn da unten zu finden. Das heißt, der Ball bleibt kleben, es wird nur noch nach innen geguckt, es wird vielleicht ein Pass gespielt, der Ball bleibt kleben, der Ball wird versucht, nach innen zu forcieren und selbst wenn er den Ball da bekommt, ist nichts bei rausgekommen. Es gab Turnover in der Situation und da ist einfach, kannst du copy-pasten von dem, was ich vorher angekreidet habe bei Ataman. Nur für mich ist es noch extremer, weil du 2 Tage hattest, dich darauf vorzubereiten. Also, Jasikevicius, der Fuchs, hat natürlich auch am 20. März, als die beiden Teams das letzte Mal gegeneinander gespielt haben, hat er 30 Minuten an Schanle und dann Gilson Bango gegeben. Ich weiß nicht, ob er schon wusste, was irgendwann noch in dieser Saison passieren müsste und hat einfach das ganze Spiel quasi die herkömmlichste Pick-and-Roll-Verteidigung gespielt, die man sich vorstellen kann. Und Monaco hat die aufgefressen. und dann spielen Bango und Schanle spielen im Finale, alle 6 Wochen später spielen 1 Minute 36 zusammen. Bango keine Sekunde, Schanle spielt quasi auch nicht, weil er einfach weiß, ich habe es jetzt mir 2 Mal angeschaut und heute Abend gibt's das, serviere ich das. Und auch Kill Bill, Vasilis Spanoulis war mit dieser Verteidigungsart maßlos überfordert.
Ja, du hast es gesagt, ne? Es war interessant, dass dann es gab selbst diese Phase, wo wir gesagt haben, James sitzt auf der Bank und trotzdem konnten sie ihre Führung so Mitte des zweiten Viertels nochmal 9-10 Punkte ausbauen und dann kam eben hat das Switchen zugeschlagen und dann gab es wirklich diesen viertelübergreifenden 15-1 Lauf, wo es wie abgeschnitten war offensiv und sag mal, unterschätzen wir Otto Normalos, dass dann, weil man ja sich im ersten Moment dann denkt, okay, dann gehen halt vorne eure Würfe nicht rein, ihr müsst doch defensiv dann trotzdem mit der gleichen Dringlichkeit das weitermachen. Aber was man vielleicht manchmal vergisst als Fan, auch wenn man in der Halle ist, ist, dass natürlich mehrere Fehlwürfe in Folge auch eine Auswirkung auf deine Birne haben und dann sind das halt auch einfach mal 5% weniger oder ein bisschen mehr Schlafmützigkeit defensiv. Ne? Das bedingt sich.
Ja, es ist was Coaches immer ansprechen, das ist, was immer vorne passiert, dass keinen Einfluss auf die Rückwärtsarbeit haben. Das ist natürlich erstmal insofern Quatsch, dass Defensivrebounds und so weiter immer oder Turnover immer Möglichkeiten sind, für den Gegner direkt zu scoren. Aber es ist auch oft so, dass sich dein Blick von dem Mannschaftssport Basketball manchmal reinwendet und du dich bist beschäftigt. Du hast Fragen an dich selber oder Fragen, warum funktionieren Sachen nicht. Also wenn du jetzt dann 2, 3 hintereinander nicht triffst oder du kriegst vielleicht keinen Wurf ein paar Minuten oder du hast gerade einen Turnover gemacht, ist es immer dieses Gefährliche, dass quasi dein Fokus sich auf dich selber richtet und du sitzt irgendwo in der Auszeit und überlegst, was geht hier ab, das Spiel läuft dann mal vorbei, ich habe gerade einen Fehler gemacht, ich muss das machen und dann hast du vielleicht manchmal dann 5, 6 Spieler sitzen, die genau das Gleiche denken, Jordan Lloyd, der ein Katastrophenspiel macht, ein Eli Okobo, der 0-8 geht in den 30 Minuten, dann hast du ein paar Leute, die einfach nicht mehr, wenn es klickt und wenn es alles geht automatisch, dann beschäftigst du dich mehr mit deinen Teammates und was passiert und wir müssen darauf achten und Leute, das ist das, wo du dich haben möchtest, dass du es miteinander gibt und du konzentrierst dich auf die Aufgabe zusammen. Und wenn die Offensive aber wirklich verschwindet, dann kann es einfach passieren, dass du jeder wieder guckt, was ist mit mir selber und das ist manchmal eine der vielen Faktoren, die dafür sorgen, dass es manchmal einfach so ein bisschen mehr verbunden ist, als man sich das vorstellt.
Und Basti, andersrum sollten wir, glaube ich, ein dickes Shoutout dann auch an Fenner spielen. Die spielen auch nicht das perfekte Finale, ne? Aber sie spielen das Finale, das du spielen musst, um am Ende gegen diesen Gegner den Titel zu gewinnen.
Ja, um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen von der Art und Weise, wie Fenerbahce das verteidigt hat. Ich finde es ja ganz interessant, dass man offenbar genau diese Lösung, die Per angesprochen hat, der suchte mit Kalathis und Jaite zusammen auf dem Parkett unter genau diesem Gesichtspunkt. Und das sind genau die Minuten, die dir dieses Spiel kosten. Weil Jasikevičius darauf eingestellt war, du kannst aus meiner Sicht Kalathis und Jaite nicht lang zusammen spielen lassen, weil du jemanden hast. Also Nick Kalathis hat deutlich demonstriert, auch in dem Finale wieder, er möchte nicht werfen, selbst wenn er den Platz hat, er will nicht werfen. Du kannst, soweit, es können alle 5 Mann unter dem Korb in der Zone stehen. Und genau das ist ja auch passiert. Ne? Also du hattest Jaite in der Mitte mit 4 Verteidigern auf ihn, die ihn einfach so in Wrestling-Match involviert haben. Also es waren mehrere Szenen, wo Kalathis nach diesem Pass sucht, nach dem Screen und der Pass ist nicht da. Es wäre für einen anderen Guard der Wurf da, aber nicht für ihn. Und das ist das, was dich das Spiel kostet am Ende. Und ich finde, dass Jasikevičius da auf ein Adjustment seines Gegners bereits mit einer eigenen Anpassung reagiert hat, bevor er sie gesehen hat. Und das ist das, was Jasikevičius für mich auch zu so einem fantastischen Coach macht, dass er genau solche Dinge antizipiert. Wir haben das immer und immer wieder gesehen, mit natürlich unterschiedlichen Teams, was das Talentlevel angeht. Ich finde, am stärksten ausgeprägt war das in seiner Zeit bei Žalgiris Kaunas. Und dann hast du eben diese minutenlangen Abschnitte, wo gar nichts geht. Für mich natürlich die Geschichte des Spiels, auch die das Ganze am Ende beendet, ist, dass du in eine ganz simple Statistik mit 22-3 verlierst. Das sind die Punkte nach zweiten Chancen. Ja. 22 Punkte nach zweiten Chancen sind einfach für ein Finale viel zu viel. Auch hier waren es die Lineup mit Jaite, der ja, also eine Katastrophe war. Es sind 12 Minuten, aber es ist zu viel. Ich wundere mich sehr darüber, dass es nicht Papa Giannis wurde ja so ausgepackt, plötzlich in der tiefsten, hintersten Ecke des Umzugskartons vergessen worden, wurde dann ausgepackt in den Playoffs und jetzt wieder zurück in die Kiste geworfen. Ich finde, dass Papagiannis für die Art und Weise, wie hier verteidigt wurde, für dieses Spiel eine taktische Option gewesen wäre, eher als ein Mam Jai Tae. Speziell, wenn man dann sieht, wohin das Spiel läuft. Du brauchst dringend irgendwoher Offense. Du hast zwei Spieler, deren Wurf überhaupt keine Gefahr ist, wenn du Calathes und Jai Tae gemeinsam auf dem Parkett hast. Und dann, wie vorhin schon mal kurz angesprochen, ich fand, Mike James hat ein überragendes Halbfinale gespielt. Genau das, was wir die letzten Wochen schon angesprochen haben. So kontrolliert, so geduldig, so auf das reagierend, was ihm die Defense gibt. Und in dem Finale kommt es ihm dann wieder abhanden. Ne, ihr habt mehrfach diese Analogie benutzt vom Revolver, der ausgeleert wird bei Mike James, der leer geschossen wird. Und für mich war es aber schon ein bisschen zu früh im Spiel. Er bemerkt natürlich auch, dass von Okobo nichts kommt. Aber ja,
Du hast da recht. Mein Argument wäre eben einfach auch noch, dass normalerweise du mit Jai Tae zumindest, wenn er schon spielt, dass er dann diese Offensive bei uns gegen ein Guduric, gegen einen Baldwin, gegen einen Hall einsammeln muss oder kann. Und bevor es statisch wird, war ich überrascht, dass sich Mike James ihn nicht. Also, wir erinnern uns, oder ich zumindest, an ein, zwei Szenen, wo er da wirklich auch klar die Leute geschlagen hat, auch die Großen. Und trotzdem hat er dann eben ein paar Würfe, waren nicht die richtigen Würfe, aber ich fand trotzdem, dass er hätte derjenige sein müssen, der regelmäßig dann das übernimmt. Dann gab es ja auch im vierten Viertel nochmal diese Szene, wo er gefühlt, wo sie es genauso gemacht haben und wo sie einfach gesagt haben, okay, jetzt machen wir nichts anderes mehr, außer dass Mike James 10 Sekunden dribbelt und sich den Gegenspieler so hinlegt und dann leben wir damit. Das war dann nach diesem einen Turnover von ihm dann auch wieder vorbei. Aber ja, das Guardplay von, wenn du mir erzählst, es ist eine Mannschaft, du hast eine Mannschaft mit Monaco, die quasi gegen 30 Minuten Switch-Verteidigung spielt, mit einem Melli, wie ist ein altes Melli, 36, 35, 36, sowas. Und auch ein Eli Okobo findet da keine Möglichkeit, in ein Spiel reinzukommen, dann ist das einfach, das kann dir passieren, das kann so an dir vorbeilaufen. Und das ist dann eben auch genau das Format, dass es eben ein Spiel ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Best-of-Five-Serie hätte Spiele gegeben, da hätte auch ein Okobo 20 gemacht. Und du hättest, hätte aus dieser Verteidigung rausgemusst, weil einfach ein Stepback nach dem anderen loswerden würde gegen wen auch immer da Fenner vorhin stellte.
So geht Mike James am Ende 6 von 19 aus dem Feld. Er hat diese Phase in den letzten 3 Minuten, da hat er, glaube ich, 4 Fehlwürfe in Folge. Da war einer dabei, der hätte sie nochmal auf 4 rangebracht.
Ab 4 von 6 ist er gestartet. Also das war schon, wie Basti sagt, das war dann schon sehr hässlich. Das war dann, was ich, 2 von 13 für die Viertel 2 bis 4. Das ist dann natürlich genau die tragische Geschichte, die du eigentlich hoffst, irgendwie zu vermeiden.
Ich habe so ein bisschen kommen sehen. Ne? Also ich habe so ein bisschen befürchtet, dass eventuell nach diesem starken Halbfinale, dass es dann am Ende doch der Unverendete vielleicht werden könnte. Ich habe so ein bisschen am Horizont gesehen. Basti, was wolltest du sagen?
Basti, erzähl.
Ja, ich finde die Geschichte vor allen Dingen deswegen tragisch, weil natürlich hast du diesen Held, der das Team versucht, auf seinen Schultern zu tragen. Und natürlich ist die Offensive statisch. Aber ich glaube, dass sich das auch gegenseitig bedingt in dem Fall. Ich glaube, die Offensive ist auch statisch, weil Mike James ab Beginn des zweiten Viertels nicht mehr nach seinen Mitspielern guckt, ne? Weil er diese 4 Würfe am Anfang trifft. Er trifft einen super toughen Dreier zu Beginn und man merkt, oh, die Mike-James-Lawine rollt, aber das ist das Problem mit der Mike-James-Lawine. Die geht oft nicht bis ins Tal runter. Die stoppt dann ab und geht irgendwie nach links und rechts. Und so war es in dem Spiel für mich. Sie hatten auch spät im Spiel, es gab nochmal 2 Possessions, wo Mike James geblitzt wird und den Ball los wird und sie bekommen 2-mal einen Dunk aus. Und ich denke mir, ja, endlich. Und dann macht das aber nicht mehr für den Rest des Spiels. Und für mich
ist die Frage, ist er dann noch geblitzt worden und hat dann nicht mehr gepasst oder hat sich die Verteidigung angepasst?
Naja, sie haben ihn dann 2-mal im Switch verteidigt mit Nigel Hayes-Davis. Es ist natürlich eine Mannschaft, die sehr komfortabel ist, jeden da raus zu switchen. Und dann geht halt Mike James in seinen Tanz. Und dann sind 10 Sekunden weg von der Uhr. Und wenn er dann mit seinem Drive seinen Gegenspieler nicht klar schlägt, dann hast du ein Riesenproblem. Und für mich war so lang, wie diese Offensive in dem Fluss war, waren genug Möglichkeiten da. Ich finde, man hat Fenerbahce oft genug klar geschlagen, auch bedingt natürlich durch Mike James und seinen Drive. Aber dieses Rausnehmen des Tempos, dieses Mano a Mano, Ende der Uhr, mache ich jetzt was. Es ist halt etwas, in dem Mike James historisch sich selber als wahnsinnig gut sieht, aber nicht gut ist. War noch
ja, ich sehe es anders. Ich sehe es tatsächlich anders. Ich meine, so nimmt man einfach ein Spiel wahr. Ich sehe einfach, wenn du sagst, Kalatis kann nicht werfen, Okoro ist 0 von 8 und die Verteidigung ändert sich nach dem ersten Viertel für 30 Minuten drastisch, dann ich habe die Ballbewegung von Monaco oder die möglichen Scoring-Optionen einfach nicht gesehen. Es gab keine Fastbreaks, die haben nicht aus der Offensive über uns gescored. Und ich habe einfach auch einen Haufen verunsicherter Spieler gesehen. Strassel macht 8 Punkte in den letzten 2 Minuten oder was auch immer er gemacht hat. Vorher war er nicht auf der Höhe. Jordan Lloyd, glaube ich, verdribbelt sich da einmal in dieser 1-gegen-1 Aktion, die er hat und liegt da am Boden. Für mich war diese Mannschaft verunsichert. Genau dieses Taffe, was aus dieser Geschlossenheit vorher kam, haben sie verloren. Sie haben jeglichen Rhythmus verloren. Sie haben einfach, sind in diesen Switching-Sumpf gekommen und sind da nicht rausgekommen, kollektiv. Und für mich war es tatsächlich so, dass dann, es gab einen Zeitpunkt im Spiel, wo es für mich klar war, okay, es kommt nicht mehr von jemand anders, jetzt musst du. Ich fand deswegen Viertel 2 und 3 eher schwächer von Mike James als das vierte. Weil da war für mich, okay, ihr seid jetzt 8 hinten, seit einer geraumer Zeit. Du musst jetzt, einer muss es tun und im Zweifel musst du es dann sein.
Lasst uns diesen Monaco-Block noch rund machen, wenn wir vorhin über Bartzokas und die Zukunft und so weiter sprechen. Also, wir haben es gesagt, Mike James ist die tragische Figur dieses Wochenendes. Der All-Time-Leading-Scorer der Euroleague bleibt weiter als einziger aus diesem All-25-Euroleague-Team ohne großen Titel. Er hat jetzt nochmal bei Social Media gepostet, nochmal diese ganze Rücken-OP-Geschichte nochmal aufgearbeitet, wo er im Sommer eben operiert wurde und wo die Aussage war, ja, wenn du Glück hast, bist du im Dezember wieder da oder bist du im Dezember wieder fit und ob du dann überhaupt Basketball spielen kannst, das postet der nicht, weil es eine Ausrede ist. Das gehört halt einfach, finde ich, zur Wahrheit dann auch mit dazu, weil wir haben das ja auch an ein paar Stellen angesprochen. Es ist halt schon krass, dass er dann trotzdem einfach nach so einer Rücken-OP im Sommer kein einziges Euroleague-Spiel verpasst, so ein Halbfinale spielt, ne? Also, und wir haben ja vorhin auch bei Olympiakos über die kleinen Feinheiten gesprochen, die dann eben den Unterschied in solchen entscheidenden Spielen machen. Und wenn er am Ende der Unvollendete bleiben sollte, was nicht den Gewinn der Euroleague angeht, sie werden ja wohl mit aller Macht es jetzt nochmal versuchen, stellen ihm Mirotic an die Seite, das ist ja dann direkt nach Spielende rausgekommen für 2 Jahre, dann ist das trotzdem einer der, oder da werden schon diverse Mundwinkel zur Seite gezogen. Wer möchte zuerst? Basti schüttelt den Kopf.
Also kein Team, das was gewinnen will, sollte sich Nikola Mirotic holen, aus meiner Sicht. Das ist natürlich ein großer Name und so, aber I hate it. Ich lass mal Peer.
Ich fand's auch so, macht mich kribbelig. Ich finde eben diese was spannend ist für mich, Monaco sieht eben so genial aus, wenn sie diese Hyperathleten haben von 2 bis 5 und dann Mike James engagiert im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und das ist dieses geschlossene, schnelle, gierige. Das ist jetzt nicht, was Mirotic mitbringt. Wenn ich nochmal auf Mike James Körper, auf den geschundenen Rücken noch ein Jahr draufrechne und dann hast du eben mit Mirotic noch jemanden, der unglaublich angreifbar ist, dann ist das für mich eher, dass du wieder so deine klare Identität verlierst und du hast von allem so ein bisschen. Dann hast du nochmal einen Mirotic, den du den Ball in ISO-Situationen irgendwie den Ball gibst. Natürlich kannst du sagen, okay, du hast das Spiel gerade gesehen, jetzt so einen richtigen Stretch-Fünfer, den du irgendwie defensiv einigermaßen überlebst, aber der dann eben mit 45% von der Dreierlinie glänzt und da deinen ganzen 1-gegen-1 Spezies nochmal Räume schaffst, das kann irgendwie klar eine Idee sein. Aber normalerweise sehe ich nicht diese Monaco-Mannschaft und denke mir, jetzt so einen alternden Mirotic, der sich über die Offense definiert, der würde doch da nochmal gut reinpassen. I don't know.
Andere Personalien, die mir noch hängen geblieben sind, natürlich haben wir mit Daniel Theis mitgefühlt, der kein leichtes Final Four Wochenende hatte, sein erstes. Wir haben extrem mit Jaron Blossom Game mitgefühlt, gerade du als sein Ex-Teammate, wie er da saß, hinter den feiernden Fenner-Spielern am Boden zerstört, mit Tränen überströmt. Und den Gedanken hast du mir endgültig auf die Festplatte geschrieben und programmiert. Kill Bill The Awakening, weil du hast so schön das beschrieben, wie Spanoulis einmal kurz aus der Halle ist und wie hast du es nochmal gesagt, er hat die rote Krawatte einmal gerichtet, jetzt wird der Sommer ganz anstrengend für alle Menschen, die mit ihm vielleicht den Sommer verbringen müssen und dann wird er zurückschlagen. Ob das mit Mirotic gelingt, werden wir sehen, aber Spanoulis, wenn einer lernen wird aus seinem ersten Final Four als Coach, Günni, dann ist es er, ne?
Dann ist es sicherlich er und dann ist es einfach, wir haben, glaube ich, trotzdem wahnsinnig viel gesehen, warum er funktioniert als Trainer. Ich finde fast bei jedem Interview, das Einzige, wo ich wirklich so ein bisschen war, das war out of character für mich, ihn so bei dieser Pressekonferenz am Samstag zu sehen. Da hätte ich ihn fast noch mehr auch in so diesem ernsten Business-Modus gesehen, den ich fantastisch finde. Er ist so jemand, das ist eine natürliche Autorität, glaube ich. Ich glaube, wer war das? Blossom Game, der auch darüber gesprochen hat. Er war sich gar nicht sicher, wer Spanoulis ist und wie groß sein. Und ich glaube, egal ob du das weißt oder nicht, der kommt in deine Kabine mit der Stimme und mit der klaren Ansprache, die er hat. Und ich glaube auch, dass er jemand ist, der einen Weg findet oder nicht groß und unterscheidet zwischen wem er sehr, sehr klar anspricht. Und also dieses Star-Management, glaube ich, das ist auch, wird eine seiner großen Stärken in den nächsten 20 Jahren. Einfach dieses, ja, du hast gesagt, da muss ihn jemand trösten. Und es war einfach für mich, Spanoulis genau derjenige, der einfach nicht getröstet werden muss. Der ist jemand, der einfach, umso größer das Feuer davon in seinem Bauch wird, umso gefährlicher wird er. Und es ist einfach, ich freue mich wahnsinnig, auch so eine interessante Persönlichkeit jetzt für die nächsten Jahre in der Euroliga an der Coaching-Seitenlinie zu haben.
So, und jetzt aber Ehre, wem Ehre gebührt. Wir waren ja im Fennerland Anfang des Jahres, haben Freundschaft geschlossen. Mir wurde unbeabsichtigt auf den Kommentatorenzettel gespuckt, weil sie so emotional dabei waren beim Derby gegen FS. Fenerbahce nach 2017 jetzt zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte Euroleague Champion Jasikevičius im sechsten Anlauf zum ersten Mal als Trainer. Ich glaube, den haben wir schon ganz gut gehighlightet, warum der sich das verdient hat und sich jetzt, ich glaube, fünffacher Euroleague-Sieger nennen darf, zum ersten Mal eben als Coach. Aber wir haben ein paar Personalien, die wir vielleicht noch durchgehen können. Wenn wir gerade bei den Tränen der Trauer waren, dann reden wir über die Tränen der Freude von Nico Melli. Das waren für mich so die Tränen des Wochenendes, weil der Kameramann und der Regisseur von vor Ort auch wirklich das perfekte Timing hatte. Wir hatten die Großaufnahme von Melli, als es gerade noch in ihm arbeitete, die Lippe so ein bisschen anfing zu zucken und dann die Realisierung einsetzt, dass er jetzt wirklich, nachdem er das Finale auch schon mal verloren hat, jetzt diesen Titel hat. Wunderbare Bilder mit seinem Nachwuchs. Und sind wir ehrlich, er hat ein Monster für eine Vorwochenende gespielt, Nico Melli, und ein absolut Riesenfaktor dafür, dass Fenner, Basti, dass Fenner dieses Spiel gewinnt, und wir durften ihn ja immer mal auch in Deutschland erleben und deswegen hat es mich irgendwie doppelt und dreifach für den Typen gefreut, weil er einfach so wahnsinnig nett ist und so wahnsinnig angenehm ist und jetzt hat er irgendwie da diese Krönung seiner europäischen Karriere.
Ja, und das tatsächlich auch als für mich vor der Saison zumindest wenig gesehener großer Teil des Ganzen in dem Switching-Scheme. Auch sein Einsatz ist maßgeblich dafür, dass eben all das, was man sich auf der Gegenseite ausmalen konnte, nicht funktioniert. Da hat Jaité ein, zweimal völlig weggenommen da, als man versuchte, ihn zu jagen, zweiter Mal draußen an der Dreierlinie gut verteidigt. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass Nicolò Melli so ein bisschen, dass er das noch in sich hat. Es ist so ein bisschen nicht eine hundertprozentige Parallele, aber ich finde, den Vergleich kann man schon machen. Für mich war es ähnlich wie mit Nils Giffey diese Saison bei den Bayern. Ein Spieler, bei dem ich dachte, wenn man auf das Profil guckt, körperlich, ist es einfach ganz eindeutig auf dem absteigenden Ast und ich weiß nicht, wie viel er so einer Mannschaft noch geben kann. Und jetzt ist er in dem entscheidenden Moment eben genau in der Rolle, die er jetzt ausfüllen kann. Spielt 18 Minuten in dem Finale, spielt das defensiv auf einem Level, das ich von ihm jetzt nicht mehr unbedingt gesehen hätte mit Blick auf vor der Saison. Hochverdient, wahnsinnig toll, dass der sich da auszeichnen kann.
Ja, und die Bamberger Herzen haben nicht nur seinetwegen gehüpft, sondern auch wegen des Final Four MVP der Herzen, Devin Hall. Es ist am Ende Nigel Hayes-Davis geworden. Er macht 23 im Finale, die meisten davon von der Freiwurflinie, hat keine guten Quoten aus dem Feld. Aber wenn du beide Spiele nimmst, Günni, ne, wie er das, und ich weiß noch, wie wir alle irgendwie ihn gesehen haben, als er bei Bamberg war und wir uns dachten, okay, das muss schnell in die Euroleague führen, weil da irgendwie so ein Komplettpaket da ist. Jetzt dankt er sogar auf spektakulärste Art und Weise. War ein unfassbar krasses Wochenende von diesem Typen.
Ja, und auch wenn wir über Yassigivicius schon genug gesprochen haben, das nochmal, also würde ich wirklich nochmal versuchen zu highlighten. Wenn du dir das Roster anguckst und die Spieler anguckst, die dafür verantwortlich sind, dass die gerade die, also dieses Final Four gewonnen haben, dann, wenn ich mir einfach 0815 Trainer mit alleine schon die Achse Melly Hall aus Mailand, weiß ich nicht, ob wir uns daran erinnern und sagen, wow, das war ja wirklich, da hat man gesehen, was daraus werden kann. So, also die beiden. Dann Biberovic hat, es sagen alle, klar, das ist ein Riesenpotenzial und der wäre auf jeden Fall auch irgendwie auf dem Niveau gewesen, aber Yassigivicius hat zumindest mal auf die Gas, aufs Gaspedal gedrückt, was die Entwicklung angeht. Dazu ein Eric McCollum, ein 37-jährigen Eric McCollum, ein Baldwin nach seinen, mit den ganzen Fragezeichen. Das ist schon, ja, das ist einfach eine krasse Leistung, viele Spieler gefühlt für uns maximiert zu haben. Also ich gucke mir das Roster an und sage, da stellst du einen normalen Trainer hin und dann werden die Achter. Und dann fliegen die in der Playoff-Serie 3-1 raus gegen irgendjemanden. Weil die Namen und das, was wir mit dem, was wir vergleichen, letztes Jahr das Wettrüsten, oh, Panna und Olympiakos und was, da sehe ich nicht viel, bis auf Hayes Davis und Baldwin, wenn er das eben so annimmt, wo wir uns nicht sicher waren, dass das passiert. Tja, das sehe ich nicht unbedingt. Das ist für mich kein Star-Ensemble, sondern es ist eben wirklich eine Mannschaft, wo sich Leute in ihren Rollen wohlfühlen, wo die Spieler maximiert werden vom Trainer. Und wo es dann einfach wirklich Klick gemacht hat, irgendwann, was sich im März oder im Februar und einfach seitdem unfassbarer Basketball zusammengespielt. Ja. Ja.
Wir dürfen nicht vergessen, Scotty Wilbekin, 2 Minuten Spielzeit ja. in dieser Saison. Ja. Ne? Verletzt sich direkt im ersten Spiel, verbringen Wochen und Monate dieser Saison im Prinzip ohne Point Guard. Devin Hall muss dann irgendwie auf die Eins für Wochen und irgendwie überleben sie genug. Und vielleicht im Nachhinein auch gar nicht so verkehrt, diese Reps ja. bekommen zu haben ja. als Team. Mhm.
Das ist für uns Deutsche, ist das Franz Wagner, Isaac Bonga Phänomen. Dieses kurz fällt jemand aus, da entwickelt sich dann was und dann hast du im Idealfall, wenn der Star zurückkommt oder jemand zurückkommt, hast du dann mehr, als du vorher hattest. Einfach, weil es Optionen gab, dass Spieler Rhythmus finden und sich so in diese Mannschaft reinfinden. Und das fand ich, war dieses Jahr ganz extrem. Die Guduric-Zeit. Guduric war einmal auch einfach Anführer, hat da schon Game-Winner geschossen in der regulären Saison und ist dann eben auch in der Lage, da sich so sicher in seiner Rolle zu fühlen, dass er so ein Spiel entscheidet. Das ja. ist schon eine wirklich tolle Geschichte, was Fenner dieses Jahr gemacht hat.
Ja. Und die beenden die Saison, ich habe es im Live-Kommentar auch gesagt, mit 18 Siegen aus den letzten 22 Spielen, gehen ohne Niederlage durch die Postseason durch und sind völlig verdient. Euroleague-Sieger 2025 mit vielen, vielen Wohlfühlgeschichten drin. Da können wir an dieser Stelle also nur gratulieren und machen dann tatsächlich an eine sehr unterhaltsame, sehr lange Euroleague-Saison einen Haken, dürfen gespannt sein, was in der kommenden Saison passiert. Also es wurden jetzt natürlich in Abu Dhabi rings um dieses Final Four viele Gespräche geführt. Es soll die Aufstockung auf 20 Teams mehr oder weniger beschlossen sein. Nicht einhergehend damit, dass man irgendwie den Modus verändert und zum Beispiel 2 Conferences spielen würde. Also es würde einfach in Anführungsstrichen 2 zusätzliche Doppelspieltage geben. Die meisten Leute sagen, auch aus der Euroleague, wir sind eh schon am Anschlag. Evan Fournier sagt, ey, in der NBA spielen wir noch mehr. Jetzt stellt euch mal alle nicht so an, habe ich jetzt ein Interview gelesen. Und dann ist halt die Frage, wer kommt dazu? Ne? Also Hapoel Tel Aviv wird sehr gehandelt. Was passiert mit Valencia und so weiter und so fort. Da gibt es 1000 Dinge, die irgendwie diskutiert werden. Am Horizont ist irgendwo diese NBA Europe, mit denen soll es jetzt auch wieder Gespräche von der Euroleague selber gegeben haben. Vielleicht findet man doch auch noch einen Weg zusammen irgendwie. Was ich so gehört habe, halte ich das für mehr oder weniger ausgeschlossen, dass die FIBA und NBA da mit der Euroleague zusammen eine gemeinsame Sache macht, aber mal sehen. Und dann schauen wir einfach, was wir ab Oktober dann wieder bekommen werden. Es war, ich glaube, da stimmt ihr mir zu, unterm Strich, wenn man es rein sportlich betrachtet, all das Generve manchmal, was so eine Liga und so Verbände auch außerhalb mit sich bringen, war es trotzdem eine sportlich echt unterhaltsame, schöne Saison, da waren, natürlich sind in so einer langen Saison dann auch mal, ist die eine oder andere Durststrecke auch mal drin und trotzdem hat sie Storylines geliefert und haben wir viel, viel, oder Ulrich, du alter Zyniker, wir haben viel guten Basketball gesehen.
Na klar, es ist natürlich aus deutscher Sicht letztendlich so ein bisschen underwhelming, weil man doch die Bayern gerne in den Playoffs gesehen hätte, nachdem es lange so aussah. Das wird für mich immer so ein bisschen die Erinnerung auch an diese Saison sein, dass das nicht funktionierte. Es ist gleichzeitig die TJ Shorts. Wir wissen immer noch nicht, was sein Ceiling ist. Saison. Mal schauen, wie weit das noch geht. Ansonsten ist es für mich eine Spielzeit, die sehr deutlich geprägt wurde von dieser Top 4, die dann auch am Ende im Final Four steht. Vielleicht sogar mit Abstrich über die reguläre Saison, über lange Zeit von Monaco, aber Panathinaikos, Olympiakos, die so lang, so sehr im Prinzip fast alles geprägt haben. Und dahinter einfach sehr viele Teams, die ebenbürtig waren. Wir erinnern uns mal an dieses crazy Play-in-Playoff-Rennen. Ich hoffe, diese Ebenbürtigkeit ist was sich fortsetzt. Ich glaube, die Aufrüstung bei den Nicht-Euroleague-Siegern dieser Saison wird nochmal massiv sein. Interessant ist dieses Gegengewicht, ne, mit Hapoel Tel Aviv, wenn die tatsächlich Euroleague spielen sollten, weil da scheint ja auch ein unendlicher Pool an Geld da zu sein, tatsächlich. London soll noch eine Alternative sein für die Euroleague. Dubai, da, ja, weiß ich auch nicht so recht, ob das sein muss. Ich befürchte so ein bisschen, dass wenn wir die Liga aufstocken und nichts an dem Spielsystem ändern, dass einzelne Spiele in der Regular Season so ein bisschen notwendigerweise an Intensität verlieren werden. Ich glaube, es ist Zeit, also ich weiß, dass es sakrosankt, weil das Final Four ist das Final Four und alle lieben das Final Four und das sind auch, aber es wird für mich persönlich Zeit, das in Playoff-Serien auszuspielen.
Ey, und du hast das Gegenbeispiel mit der NBA und ich finde es langsam auch. Ich finde, wenn man vor Ort ist, es ist auch cool und da kommen Leute so zusammen und so. Und trotz alledem, stell dir vor, wir kriegen Finalspiele in diesen Hallen, die wir das ganze Jahr zu Recht über abkulten.
Ne? Also, ich bin mir am Ende von solchen Single-Elimination-Games halt immer nicht sicher, haben wir jetzt wirklich das bessere Team gesehen, das diese Serie gewinnt? Oder sehen wir halt ein Team, das heute, ne, 15% von der Dreierlinie wirft und deswegen geht halt nichts, so wie mit Olympiakos im Halbfinale. Mhm. Und ich hätte das gerne ausgespielt. Ich würde gerne so viel Varianz wie möglich vermeiden, wenn es darum geht, den Euroleague-Champion zu küren. Und da gehört für mich eine lange Playoff-Serie dazu und nicht diese Final-Four-Geschichte. Ich weiß nicht, wie man das dann mit einem neutralen Austragungsort geht, das dann natürlich nicht. Ich weiß, das zieht einen ganzen Rattenschwanz an Problemen nach sich. Aber das ist ein großes Plädoyer für Playoff-Serien und gegen Single-Elimination.
Und Günni würde sich schon die Hände reiben, weil man dann eben auch noch mal ganz anders, ehrlicherweise, natürlich so ein vielleicht entscheidendes Finalspiel filetieren kann, ne? Wenn du halt schon drei Spiele gesehen hast.
Ja, ich bin da natürlich auch bei Basti. Der Kontrast ist halt auch einfach zu stark, den du hast, sondern du kommst gefühlt aus so einem Spiel 5 und was weiß ich, egal wo das wäre, aus Athen oder aus Istanbul oder aus Belgrad vielleicht mal, und tauchst eben davon ein in so ein, ja, doch irgendwie so halb steriles Final Four. Das ist nicht das Gleiche. Auch wenn es natürlich wahnsinnig spannend ist, dass es dann eben auch Trainer gibt, die vielleicht schon Dinge so vorzubereiten, so zu antizipieren und dann eben mit so einer, du hast eben nicht dann diese Zeit, dieses eine Spiel. Also das hat einen kleinen Reiz für mich, aber ich finde die Serie immer großartig. Ich finde die Serie, nichts ist spannender als Adjustments, als wohin sich sowas entwickelt, Dynamiken, die entstehen und dann auch einfach am Ende Spielerduelle, die sich dann 3, 4, 5 Mal hintereinander gegenüber gestanden haben, was dann passiert in so einem finalen Showdown. Also wenn du mir sagen würdest, es gäbe mal ein Spiel 5 in der Euroleague-Serie um die Trophäe, das ist schon next level.
Und dann würde ich sagen, verabschiedet sich die Abteilung Euroleague für dieses Jahr aus eurem Podcatcher, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass wir dann einfach zur Abteilung Europameisterschaft im kommenden Sommer werden. Denn es ist ja der lange Basketballsommer bei uns bei Magenta Sport. Es geht ja jetzt in 4 Tagen tatsächlich, am 31. Mai zeigen wir schon das erste Testspiel der DBB-Frauen gegen Tschechien. Dann gibt es noch ein Spiel gegen die Türken am 6. Juni. Und dann ist eben schon wieder in nicht mal einem Monat Eurobasket mit der Vorrunde in Hamburg für die DBB-Spielerinnen dann gegen Spanien, Großbritannien, Schweden. Alles live bei uns. Dazu werden wir uns auch im Podcast hier ab und zu mal melden. Und dann haben wir natürlich auch noch ab August diverse Testspiele bei den Herren im Angebot. Slowenien mit Doncic in Mannheim, der Supercup in München dieses Jahr ja mit den Serben, Türken und Tschechen und dann die EM-Generalprobe eine Woche vor der Europameisterschaft in Köln gegen Spanien und die EM dann ab 27. August und auch das alles live bei uns und natürlich auch im Podcast begleitet. Jungs, das war eine schöne Saison mit euch. Schnauft einmal durch und dann geht's direkt weiter. Und ja, schönen Sommer euch allen.
Ja, ne? Bis dann.
Tschüss, ne? Macht das gut, Leute.
Leute, danke.
Und ich denke jetzt über den Sommer nochmal nach, was eigentlich die Eigenschaft von Basti Ulrich ist, die man am besten in einem Comedy-Bit verarbeiten kann. Tschüss.
Ach, so viele. Ciao.